D-Radio Wissen 100.
Liebe ist überall, sagen die einen. Liebe ist zum Beispiel, keine Angst zu haben, wenn er segelt. Das stand mal früher auf so einem Badehandtuch bei uns. Da gab es so kleine Cartoons, ist aber wirklich späte 80er, glaube ich. Und Liebe ist auf jeden Fall kompliziert. Meistens zumindest. Oft funkt einem ja irgendwas dazwischen. Manchmal ist die Familie, manchmal irgendwelche gesellschaftlichen Strukturen oder es ist einfach schlechtes Timing. Oder es ist dieser Hormoncocktail, ne, bei dir im Kopf, der da dein klares Denken stört. Andererseits wieder ziemlich kompliziert. Ohne diesen Hormoncocktail geht's ja auch nicht. Das Komplizierte ist ja aber auch gerade das, was die ganze Sache so spannend macht. Wenn Liebe nämlich ihren Weg finden muss, ob sie überhaupt ihren Weg findet oder vielleicht sogar unerfüllt bleibt. Und heute in der Sendung in 100 über Liebe haben wir von allem etwas dabei. Zum Beispiel in der einen Geschichte, Julia Rosch, die du mitgebracht hast, da geht es nämlich um Kurt Tucholsky und eine Liebe, ja, würde ich so mal sagen, die fast mehr in Gedanken sich erfüllt hat als real.
Genau, da geht es um Kurt Tucholsky und seine Frau Mary, die hat er sehr geliebt, sehr, von Herzen bestimmt auch, aber er konnte halt immer nicht richtig lieben, wenn sie dann da war. Also sie musste irgendwie immer weit weg sein und sie hatten so eine Art Briefbeziehung.
Ja, auch ein bisschen crank, ne? Schade eigentlich. Was haben wir noch für Geschichten?
Wir haben noch eine Geschichte von Seretse Khama aus Botswana, der sich in Ruth verliebt hat, eine Engländerin. Und das zu einer Zeit, als das noch gar nicht so richtig normal war, dass ein Schwarzer mit einer Weißen zusammen war. Und die beiden haben es durchgezogen.
Dann haben wir noch eine andere Liebesgeschichte, die auch relativ unwahrscheinlich war, dass sie so zustande kommen würde.
Ja, eine Geschichte mitten im Kalten Krieg von Gabi und Mark. Und Gabi, DDR-Mädchen, Mark kam aus Texas. Die beiden treffen sich, als er im Urlaub in der DDR ist und es funkt. Und dann machen die was, wo man heute so denken würde, krass, wie die das geschafft haben.
Wie die das geschafft haben. Und ich habe auch noch es geschafft, mit Vlada Kolosova zu sprechen. Die hat vor einiger Zeit eine wirklich gute Idee gehabt. Die ist einmal um die Welt gereist und hat Menschen getroffen und sie gefragt, wie die das so machen mit der Liebe. Jan 100. Heute mit 4 Geschichten rund um die Liebe. Ich bin Stefan Beuting und finde es schön, dass ihr zuhört.
D-Radio Wissen.
Love changes everything. Love makes you fly, it can break your wings. Oh, das sind 2 Zeilen von gefühlt, sagen wir mal 750.000 Liebeslied-Textzeilen. Liebe ist ja wirklich die absolute Nummer 1 als Inspirationsquelle für allerlei Popsongs. Und das wird wohl auch so bleiben. Und das war auch in den tiefsten 80ern nicht anders. Aus der Zeit kommen nämlich diese beiden Zeilen. Und damals wurden die gesungen von Climie Fischer. Climie Fischer ist ein Popduo, es kommt aus Großbritannien. Und soweit ich weiß, wissen die nix von Seretse Khama. Seretse Khama kommt aus Botswana und hat so direkt auch ja, eben nichts mit denen zu tun. Aber die 3. Zeile im Refrain, die ist ihm sowas von auf den Leib geschrieben, die passt ziemlich genau auf seine Geschichte. Die Zeile lautet, Love makes the rules from fools to kings. Das hier ist nicht die Geschichte von Climie Fischer, aber sehr wohl die Geschichte von Seretse Khama, der eine Frau kennengelernt hat, die Regeln, was geht und was nicht in Botswana, neu definiert hat und dann auch noch sehr einflussreich wird. Monika Ahrens erzählt seine Geschichte.
Das ist das erste Foto von Ruth und Seretse als Ehepaar. Ruth sitzt in einem Sessel und Seretse links hinter ihr auf einer Lehne und schmiegt sich an sie. Sie lächelt, er schaut direkt in die Kamera. Ruth, eine weiße Frau, und Seretse, ein schwarzer Mann, heiraten. In London, im Jahr 1948.
Wir waren sehr verliebt. Das waren wir wirklich. Aber es war keine spontane Entscheidung. Es war nichts, worüber wir nicht nachgedacht hatten. Wir hatten sehr gut darüber nachgedacht. Wir wussten, dass wir unsere Familien damit aufbringen würden. Aber andererseits wollten wir auch nicht getrennt voneinander leben.
Das beschäftigt damals nicht nur ihre Familien, sondern auch einige Regierungen. Es geht sogar um Krieg oder Frieden. Wir können die beiden nicht mehr fragen, wie das war. Seretse Khama ist 1980 gestorben, seine Frau Ruth im Jahr 2002. Glücklicherweise hat Ruth Khama vor ihrem Tod ein paar Interviews gegeben. Und 1991 hat sie einem Reporter der BBC ihre Geschichte erzählt. Im Sommer 1947 ist Ruth Williams auf dem Weg zu einer Party der London Missionary Society. Die Missionskirche betreut afrikanische Studenten, sorgt dafür, dass sie von einheimischen Familien eingeladen werden. Und zum Dank veranstalten die Studenten heute ein Fest. Ruths Schwester Muriel ist in der Kirche aktiv und sie hat da so einen Typ getroffen, einen Jurastudenten, von dem sie glaubt, dass er Ruth gefallen könnte.
Wir haben uns ein paar Mal getroffen und wir entdeckten, dass wir die gleiche Sorte Musik mögen. Immer Jazz, Leute wie die Inkspots. Wir hatten auch andere Themen. Wir hatten ziemlich viel gemeinsam.
Beim ersten Treffen ignorieren sich Ruth und Seretse noch bewusst. Beim zweiten tanzen sie miteinander. Und beim dritten schlägt er vor, in ein Jazzkonzert zu gehen.
Ganz am Anfang hatten wir natürlich keine Ahnung, dass sich daraus eine ernsthafte Beziehung entwickeln würde.
Ruth Williams hat einen Job bei einer Versicherung. Sie ist 23 Jahre alt, Seretse 26. Sie treffen sich jetzt regelmäßig. Klar fallen ihnen die Blicke auf, wenn sie im Bus ein Stück zusammen fahren oder wenn sie im Restaurant essen gehen und der Kellner sie an einen Tisch am Rand setzt, damit sie nicht so auffallen. Ihren Eltern erzählt Ruth nichts von Seretse.
Ich wusste, was die Reaktion sein würde. Also habe ich meinem Vater nichts erzählt. Meine Mutter hat etwas geahnt. Mein Vater wusste nichts.
Und dann macht Seretse Ruth einen Heiratsantrag. Ruth antwortet nicht sofort. Sie denkt nach und ihr wird klar, sie fühlt sich nicht nur wohl mit ihm, sie hat nicht nur Spaß, sie liebt ihn und sie will mit ihm leben. Und als er nach 2 Wochen wieder fragt, sagt sie,
ja, natürlich ja.
Und dann muss sie sich erstmal setzen, denn ihr bleibt die Luft weg. Seretse bespricht mit Ruth in aller Ruhe, was es bedeutet, wenn sie heiraten. Seretse Khama kommt aus Bechuanaland im südlichen Afrika. Er gehört zum Stamm der Bamangwatu, sogar zur königlichen Familie. Seretses Vater, der Chief, ist tot. Deshalb führt sein Onkel Chikedi den Stamm an. Aber wenn Seretse seine Ausbildung beendet hat, soll er zurückkommen und die Herrschaft übernehmen. Er will mit Ruth in Bechuanaland leben, nirgends sonst. Er erzählt ihr von der Wüste, der Kalahari, von der Stadt Seroe mit den runden Hütten und den paar Steinhäusern, von seinem Stamm und den weißen Siedlern.
Das Letzte, was er wollte, etwas, das er nicht tolerieren konnte, war eine Scheidung. Und er sagte, er will nicht, dass ich auswandere und dann feststelle, dass ich mit dem Leben dort einfach nicht zurechtkomme. Denn er wollte nicht zurückkommen. Er wollte nicht in England leben. Er wollte nur in seiner Heimat leben.
Ruth sagt es ihren Eltern. Ihr Vater ist genauso verärgert, wie sie das erwartet hat. Wenn sie Seretse heiratet, schmeißt er sie raus. Auch Seretse schreibt seinem Onkel Chikedi.
Ich weiß, dass dir diese Sache nicht gefallen wird, weil der Stamm es nicht mögen wird, dass die Person, die ich heirate, eine weiße Frau ist.
Als er das Telegramm bekommt, ist Chikedi erst geschockt und dann empört. Seretse will heiraten, ohne ihn und den Stamm um Erlaubnis zu fragen. Eine weiße Frau und die Nachkommen Mischlinge. Chikedi denkt nach. Wie wird der Stamm reagieren? Wahrscheinlich wird es Unruhe geben und das ist schlecht. Bechuanaland ist britisches Schutzgebiet. Großbritannien hat hier Beamte und Polizisten stationiert, aber es lässt die 3 Stämme des Landes weitgehend selbst regieren. Im Moment ist die Lage stabil. Doch wie lange noch? Chikedi macht vor allem Südafrika Sorgen. Das Nachbarland im Süden ist größer und militärisch stärker. Es könnte die Unruhe im Stamm ausnutzen, um in das instabile Bechuanaland einzumarschieren und es zu annektieren.
Bitte versuch nicht, mich aufzuhalten. Ich will es durchziehen.
Von wegen. Chikedi schickt sofort Telegramme los. An die britische Kolonialverwaltung, an die London Missionary Society. Er will, dass sie diese Heirat verhindern. Und besonders die Kirchenleute üben Druck aus. Sie rufen bei Seretse an, bei Ruth und ihren Eltern. Und auch bei dem Pfarrer, der die beiden trauen soll. Sie drohen ihm, dass sie die Zeremonie stören, dass es einen Skandal geben wird. Es ist der Tag ihrer Trauung, 13 Uhr. Seretse und Ruth stehen in seinem Apartment. Sie haben schon ihre Hochzeitsklamotten an, da der Pfarrer hat Angst bekommen. Er macht nicht mit und der Bischof auch nicht. Aber Ruth und Seretse geben nicht auf. Seretse geht zum Standesamt und besorgt sich eine Lizenz, mit der sie heiraten können. 2 Tage später, am 29. September 1948, erklärt ein Beamter Seretse und Ruth endlich zum Mann und Frau. Und das Foto entsteht, auf dem Srezi durchdringend guckt und Ruth herausfordernd lacht. Als Shekedi davon erfährt, ist er außer sich vor Wut. Er schreibt Srezi:
Wir akzeptieren nichts anderes als die Auflösung dieser Ehe.
Und der antwortet ihm:
Auflösung der Ehe nicht akzeptabel.
Aber Srezi weiß, dass er irgendwann nach Bechuanaland fliegen und die Sache klären muss. Wenn die Bamangwatu, Srezis Stamm, etwas wirklich Wichtiges entscheiden, dann treffen sie sich auf einem Platz in der Mitte ihres Hauptortes Serowe unter ein paar Bäumen und halten eine Versammlung ab. Hier steht Srezi im Juni 1949, ein Dreivierteljahr nach der Trauung. Neben ihm sein Onkel Shekedi. In einem Kreis um sie herum sitzen 4000 Männer. Ein paar Monate zuvor gab es schon eine Debatte. Damals hatte Srezi sich beim Stamm entschuldigt, dass er ohne Erlaubnis geheiratet hatte. Er hatte gesagt, dass er den Stamm liebt und ihn anführen will. Aber nur mit Ruth an seiner Seite. Shekedi und seine Anhänger hatten ihn am Ende weggeschickt.
Wenn diese weiße Frau hierher kommt, wird das den Stamm spalten. Wenn du hier bleibst, freut mich das. Wenn du gehen möchtest, dann gebe ich dir das Geld für die Reise. Und wir bleiben zurück.
Aber schon damals hatte Srezis Auftritt in der Versammlung auch viele berührt.
Das ist unser wahrer Anführer. Kein anderer kann ihn ersetzen.
Auch wenn sie es noch nicht wagten, Shekedi offen zu widersprechen. Aber heute stehen die Männer nacheinander auf und unterstützen Srezi. Denn inzwischen glauben viele, dass Shekedi einfach nur die Macht behalten will. Und irgendwann ruft Srezi den Männern zu. Wenn sie ihn und Ruth wollen, sollen sie aufstehen. Und fast alle erheben sich und jubeln ihm zu. Und die Sache ist entschieden. Jetzt müssen nur noch die Briten der Wahl des neuen Chiefs zustimmen. Aber da gab es bisher nie Probleme.
Komm!
Im August 1949 besteigt Ruth ein Flugzeug nach Afrika. Ihre Eltern haben sie zum Abschied umarmt. Sie hat sich mit ihnen versöhnt. In Francistown am Flugplatz holt Srezi Ruth in seinem Chevrolet ab. Auf der Fahrt durch die Felder von Bechuanaland reden sie die ganze Zeit, weil sie sich so freuen, dass sie endlich wieder zusammen sind.
Die ersten Eindrücke waren genau so, wie er mir das Land beschrieben hatte. Sehr staubig, weil August war. Und der August gehört zu diesen schrecklich trockenen Monaten vor den Regenfällen. Voller Wind und Staub.
Srezi zeigt Ruth das Haus, in dem sie leben werden. Ein Bungalow auf einem kleinen Hügel mit großen Fenstern und einer weiträumigen Veranda. Schon auf der Fahrt haben sie ein, zweimal angehalten, weil Stammesmitglieder Ruth die Hand schütteln wollen.
Als Ruth Karma heute hier in Serowe aus einem Laden kam, stimmte eine Gruppe von Frauen ein Willkommenslied an. Schnell umringten tausende Einheimische die in London geborene Frau des designierten Anführers.
Seit die britische Presse im letzten Jahr von ihrer Hochzeit erfahren hat, peppt sie mit der Geschichte vom schwarzen Thronfolger und seiner weißen Prinzessin den Alltag der Leser im nachkriegsgrauen Großbritannien auf. Schon in London konnten Ruth und Srezi kaum vor die Tür gehen, ohne dass ihnen Reporter folgten. Daran hat sich nicht viel geändert. Während Ruth und Srezi sich langsam in Serowe einleben, braut sich anderswo eine ernsthafte internationale Krise zusammen. Und zwar wegen ihnen. Südafrika ist wenig amüsiert über Srezis Wahl zum Chief. Darüber, dass ein Schwarzer, der mit einer weißen Frau verheiratet ist, im Nachbarland so einen wichtigen Posten bekommt. In Südafrika sind damals weiße Nationalisten an der Macht, die eine strikte Rassentrennung verfolgen. Die Briten werden gewarnt. Wenn sie Srezi als Stammesführer bestätigen, wird Südafrika auf anti-britischen Kurs gehen und Bechuanaland annektieren. Eine Katastrophe für Großbritannien.
Srezis Wahl zu bestätigen hätte so ernsthafte Konsequenzen, dass wir alles tun sollten, was wir können, um in dieser Angelegenheit eine Kollision mit Südafrika zu vermeiden.
Im Februar 1950 steigt Srezi in ein Flugzeug nach London. Nachdem sie ihn monatelang hingehalten haben, hat ihn der zuständige Minister zu Gesprächen eingeladen, um endlich die Stammesnachfolge zu klären. Ruth bleibt in Afrika, nicht weil sie inzwischen schwanger ist. Sie traut den Briten nicht.
Ich weigerte mich mitzukommen, denn ich befürchtete, dass es eine Falle ist und dass sie nicht ehrlich sind. Und der Stamm war meiner Meinung und fand, dass Srezi gehen und ich bleiben soll.
In London drängt der Minister Srezi, auf sein Amt als Stammesführer zu verzichten. Dafür bietet er ihm Geld und einen Job in England. Aber Cerezi weigert sich. Und schließlich verkündet der Minister, dass die britische Regierung seine Wahl zum Chief nicht anerkennt und dass er nicht mehr in seine Heimat zurück darf.
Das war natürlich niederschmetternd.
Spontan gibt Cerezi in seinem Apartment eine Pressekonferenz.
Ich möchte sagen, dass ich schmerzlich enttäuscht bin über die undemokratische Entscheidung der britischen Regierung, mich aus meinem Land zu verbannen. Wir sind ja nur ein unbedeutender, rückständiger Menschenschlag, mit dem man ganz einfach so umspringen kann. Ich bin mir sicher, dass die britische Öffentlichkeit und alle Menschen, die an das Recht glauben, diese Ungerechtigkeit nicht dulden werden.
Die Aufregung nicht nur in den Medien ist groß. In London veranstaltet die schwarze Bevölkerung Protestkundgebungen. Das Parlament fordert eine Erklärung. Aber die britische Regierung bleibt bei ihrem Entschluss. Ein einziges Mal noch darf Cerezi nach Bechuanaland zurückkehren, um seine Angelegenheiten zu ordnen. Sich aber in dieser Zeit nur außerhalb des Stammesgebietes aufhalten.
Er durfte mich an einem Wochenende besuchen, bevor meine Tochter geboren wurde. Aber dann musste er zurück. Und das war furchtbar.
Im Mai 1950 wird ihre Tochter Jacqueline geboren. Kurz darauf werden Ruth und Cerezi Karma endgültig aus Bechuanaland ausgewiesen.
That was very, very hard.
Mit ihrer Familie leben sie in London, dann im Süden Englands. Doch ein paar Jahre später wendet sich ihr Schicksal erneut.
26. September 1956. Das Ministerium für Commonwealth-Beziehungen hat bekannt gegeben, dass der frühere designierte Anführer der Bamangwato, Cerezi Karma, als privater Bürger in das Stammesgebiet im Protektorat Bechuanaland zurückkehren darf, aus dem er seit 1950 verbannt war.
1956 darf Cerezi Karma mit seiner Familie zurück in seine Heimat. Die Briten brauchen im Bechuanaland einen Mann, der sich um die lokale Verwaltung kümmert, ohne sich Chief zu nennen. Und nach ein paar Startschwierigkeiten schaffen Ruth und Cerezi es in Afrika. Cerezi Karma erkennt, dass die Zeit der Stämme vorbei ist. Er gründet eine Partei, die bei den ersten freien Wahlen 1965 die Mehrheit im Parlament gewinnt.
It has always been my belief that Bechuanaland, small country though it may be, has a role to play in southern Africa.
Es ist mein ganz aufrichtiger Glauben, dass Bechuanaland, auch wenn es ein kleines Land ist, eine Rolle spielen wird im südlichen Afrika. Im Fall des unnötigen Konflikts zwischen Weißen und Schwarzen haben die Vorschläge, die ich gemacht habe, dazu geführt, eine nicht rassistische Gesellschaft zu etablieren, in der jedes Individuum das gleiche Recht hat, sich zu äußern und die gleichen Chancen, unabhängig von Rasse und Hautfarbe. Wir glauben, dass dieses Beispiel überzeugen wird.
We believe in persuasion by example.
1966 führte Botswana, wie es jetzt heißt, in die Unabhängigkeit.
Sir Cerezi Karma wurde heute als erster Präsident der neuen Republik Botswana, dem früheren Bechuanaland, vereidigt. Die Zeremonie im Parlament wurde von etwa 500 Menschen verfolgt, darunter die Vertreter von 50 Staaten. Hinter Sir Cerezi stand seine Ehefrau, die frühere Miss Ruth Williams.
Cerezi Karma und die weiße Frau. Die Geschichte hat Monika Ahrens erzählt für die Radio Wissen 100. Es geht um Liebe und darum, dass das manchmal alles drumherum ziemlich kompliziert ist. Und da reden wir ja vor allem erstmal über das, was wir so kennen, von unseren Freunden, aus unserer Nachbarschaft. Aber wenn uns das schon aus der Bahn wirft, wie wird es denn dann sein, wenn du ins Ausland guckst? Meine Kollegin Vlada Kolosova, die hat eine Weltreise gemacht. Eine Weltreise, um Menschen zu fragen, wie sie das mit der Liebe machen. Und aus ihren Erlebnissen ist ein Buch entstanden, der Titel Love Trotter. Darin sind wirklich total viele bezaubernde Geschichten rund um die Liebe und eine ganz besonders komplizierte. Und die erzählt sie uns hier in den 100.
Genau, also in Kambodscha habe ich einen buddhistischen Mönch getroffen und der hielt Verliebtheit für das furchtbarste Gefühl auf der ganzen Welt und ja, ist dann trotzdem seiner Verknalltheit erlegen.
Wie hast du denn so einen buddhistischen Mönch überhaupt kennengelernt? Die dürfen doch eigentlich mit Frauen gar keinen Kontakt haben und schon gar nicht mit Vlada Kolosovas über Liebe reden, oder?
Also zu dem Zeitpunkt, wo ich den kennengelernt habe, war er schon ein Ex-Mönch, also eben wegen der Liebe. Und vorgestellt hat ihn mir sein Mitbewohner. Den hatte ich in Phnom Penh über Couchsurfing kennengelernt. Und dann hat er mich zu sich in die Wohnung eingeladen. Und dort saß eben dieser Ex-Mönch auf einer Matratze und guckte YouTube-Videos. Und er hieß Sofern, er war 32 Jahre alt. So, er trug Jeans und T-Shirts, so ein ganz normaler Kerl, der so ein ganz junges Gesicht hatte, aber irgendwie so ganz alte Augen.
Mein Bild von einem buddhistischen Mönch muss gerade korrigiert werden.
Ja, meiner wurde auch korrigiert.
Also ist das denn typisch? Waren Menschen überhaupt bereit mit so einer wildfremden, jetzt dieser Mönch, hast du gesagt, der hat mit dir geredet, aber wie hast du das gemacht, dass die mit dir über sowas Persönliches reden?
Also ich habe erstmal versucht, also eben viel Couchsurfing zu machen und schon mal bei Paaren zu übernachten. Und wenn das nicht ging, eben alle möglichen Leute anzusprechen, ob sie denn überhaupt jemanden kennen. Also ich habe dann Anzeigen im Internet aufgegeben oder habe teilweise auch die Leute auf der Straße angesprochen. So, du hast da einen Ehering, erzähl doch mal so, wie ist es dazu gekommen? Und ich war echt überrascht, wie viele Leute offen über die Liebe gesprochen haben. Und es war echt ganz faszinierend. Also zum Beispiel in Iran saß ich im Café und habe mit einer Frau über ihre Liebesgeschichte geredet. Und dann kam ein Paar vom benachbarten Tisch und die haben mitgekriegt, was wir machen. Und die haben dann gesagt, ja, wir haben da auch was zu erzählen. Weil in Deutschland denkt man dann immer gleich, die will mir was Intimes aus der Nase ziehen. Aber die Leute in Iran, die waren stolz auf ihre Geschichte. Die wollten von ihrem Glück erzählen.
Du hast die ganze Weltreise gemacht und wir haben jetzt nicht leider Zeit, über das ganze Buch zu sprechen. Und du hast mir ja gerade angeboten, über Kambodscha zu sprechen und über den Mönch. Sofern hieß der?
Genau.
Sofern. Wie war das denn jetzt bei dem? Wie ist der denn überhaupt Mönch geworden und dann später mit dir über die Liebe zu sprechen?
Also als er 7 war, sind seine Eltern gestorben. Er wurde dann zum Gotteskind. Also da sind Waisen, die in Tempelanlagen wohnen und von den Mönchen unterrichtet werden. Und diese Mönche haben ganz strenge Regeln. Sie dürfen nur 2 Mahlzeiten am Tag essen, die dann aus Spenden gekocht werden, die Kambodschaner morgens in die Bettelschalen legen. Sie dürfen keine Popmusik hören, kein Fußball spielen, keine Süßigkeiten essen. Und die Kinder, die müssen sich eigentlich an diese Regeln erstmal nicht halten. Sofern erzählte mir aber, dass er das trotzdem gemacht hat, weil er unbedingt so werden wollte wie seine Lehrer. Er hatte eben schon so ganz früh diesen Wunsch gehabt, ein Mönch zu werden. Mit 12 wurde er dann Mönchsnovize und er war gut in der Schule und konnte dann mit einem Stipendium nach Phnom Penh gehen, um dort buddhistische Philosophie zu studieren. Und danach hätte er eigentlich ja die Mönchskutte ablegen können und in der Hauptstadt bleiben.
Das ist aber in Kambodscha kein Problem. Also kann man da wirklich einmal Mönch werden und dann auch wieder einfach so aussteigen?
Also so wie ich das verstanden habe, müssen Mönche dort nicht lebenslang Mönche bleiben. Also in Kambodscha wird allen jungen Männern nahegelegt, dass sie für ein paar Monate mönchisch leben oder für ein ganzes Jahr. Die machen das so, wie man bei uns ein soziales Jahr macht oder eine Weltreise, aber halt eben mit dem Ziel, so Herr seines Verlangens zu werden.
So eine spirituelle Auszeit und dann kann es richtig mit dem Leben losgehen.
Genau, also damit kann man auch so das Ansehen seiner Familie steigern.
Aber Liebe geht in dem Kontext einfach nicht. Das ist doch klar. Mönch und Liebe, das nicht.
Ja, also in den Monaten, wo sie dann Mönch sind, geht das natürlich nicht. Und ja, bei Sofern war das ja so, dass er wirklich vorhatte, das sein lebenslang zu machen. Er wollte nicht Mönch auf Zeit sein, sondern hat gesagt, das ist meine Berufung. Ich ziehe das jetzt durch. Das möchte ich sein. Keine Ehefrau haben, keinen Besitz haben, auch keine Kinder. Und so ähnlich war das dann auch. Also er, nach dem Studium, kehrte er dann in die Tempelanlage zurück, wo er aufgewachsen ist und war eigentlich im Reinen mit sich selber. So, er hatte ein windstilles, ruhiges Leben, war wunschlos glücklich. Ja, aber dann kam eben Nakri und der hat alles durcheinander gebracht. Ja, er hat sich richtig in dieses Mädchen verknallt.
Er hat die gesehen und dann war es um ihn geschehen.
Also gesehen ist da so ein bisschen das falsche Wort, weil Mönche müssen in Anwesenheit von Frauen den Blick senken. Du hast da vorhin etwas was Richtiges erzählt. Sie dürfen nicht so viel Kontakt zum anderen Geschlecht haben. Und die einzige Frau, die einen Mönch anfassen oder anschauen darf, ist seine Mutter. Und alle anderen darf er sogar bei der Almosenübergabe nicht berühren, von der ich vorher gesprochen habe. Also wenn Nakri dieses Mädchen Essen spendete, legte sie das auf ein spezielles Tuch. Und in den ersten 2 Jahren haben die beiden nicht einmal miteinander gesprochen.
Unvorstellbar. Also, die haben sich 2 Jahre lang, quasi waren die sich ganz nah, aber die haben kein Wort miteinander gesprochen und sich nicht berührt. Ja, und sich eigentlich auch nicht richtig angeschaut. Und Sofern blieb trotzdem dran. Also der muss ja irgendwie gewusst haben, die eine ist es und sonst keine.
Ja, da müssen irgendwie ziemlich starke Gefühle im Spiel gewesen sein. Aber er fand das überhaupt nicht toll, sondern er fand es ganz, ganz schrecklich. Also er erzählte mir, dass er manchmal richtig verzweifelt war. Er sagte dann, diese Verliebtheit, das war wie eine Besessenheit, so ein total egoistisches Gefühl. Und er sagte, dass er unbedingt wollte, dass es aufhört, aber dass es halt eben nicht ging. Er sagte so, es war, als wäre ich krank. Und ich dachte mir dann nur, als ich mir das alles angehört habe, habe ich mich so ein bisschen diebisch gefreut, weil ja auch die Weisesten sind gegen die Verknalltheit dieses Virus nicht immun.
Hast du denn diese Nakri mal gesehen, ein Bild von ihr? Kannst du dir vorstellen, wie die aussah?
Ich habe ein Hochzeitbild von den beiden gesehen. Die Kambodschaner tragen bei der Hochzeit ziemlich viel Make-up, aber sie war wirklich wunderschön. So ein ganz schlankes Mädchen mit langen schwarzen Haaren und hellen Augen, was in Kambodscha total selten, total begehrt ist.
Also entweder hat er Glück gehabt oder er hat einmal sich an die Regeln nicht ganz gehalten und den Blick dann doch nicht so tief gesenkt, wie er eigentlich sollte. Ne?
Das glaube ich auch.
Wie ging es denn dann weiter bei den beiden?
Also er hat dann wirklich versucht, seine Gefühle zu bekämpfen, so die Gefühle wegzubeten, wegzufasten, wegzumeditieren. Aber abends, da kreisten seine Gedanken um Nakri. Und einmal hat er die Dorfbewohner in den Lehren Buddhas unterrichtet im Hof. Und sie war auch da und hat ihm eine Frage gestellt. Und danach haben sie miteinander gesprochen. Und dann rief er sie an. Das war ja nicht verboten. So mit seiner Schülerin über Buddhismus zu reden, ist ja eigentlich in Ordnung. Aber die Gefühle, die dieses Gespräch in ihm ausgelöst hat, das war natürlich ja nicht okay. Er konnte es halt trotzdem nicht lassen.
Wie lange ging das denn so, dass die beiden sich dann quasi nur übers Telefon annähern konnten?
Sie haben 4 Jahre lang miteinander telefoniert. Also insgesamt sind sie dann 6 Jahre umeinander rumgeschlichen. Und das ist ja auch eine echt krasse Geduld von Nakri. Die war ja 24 gewesen inzwischen, hat an der Dorfschule unterrichtet und so das ganze Dorf war um sie besorgt. Sie war so schön und so gebildet und hatte immer noch keinen Mann.
Wieso immer noch nicht? Also 24 ist in Kambodscha ein Alter, in dem ich normalerweise als Frau verheiratet bin schon.
Ich glaube, in einem kambodschanischen Dorf ist man dann wirklich eine alte Jungfer. Aber sie hat halt trotzdem auf Sofern gewartet und der hat inzwischen ja auch eingesehen, dass er aufgeben muss, dass er einfach seine Gefühle nicht los wird. Und das Problem war aber immer noch, dass er wortwörtlich arm war wie ein Bettelmönch. Er hatte kein Geld und ja, da kann man auch keine Frau heiraten. Aber dann wurde ihm eine Stelle an der Universität in Phnom Penh angeboten und dann hat er auch um ihre Hand angehalten.
6 Jahre warten, das muss ja bestimmt eine romantische Szene gewesen sein, ne? Nach 6 Jahren Wartezeit.
Also Hollywood würde daraus bestimmt eine mega romantische Szene machen. So zuerst trafen sich ihre Blicke und dann trafen sich ihre Lippen oder irgendwie sowas. Aber ja, in Wahrheit hat Sofern natürlich nicht sie gefragt, ob sie ihn heiraten möchte, sondern die Eltern. Und geküsst haben sie sich auch nach der Hochzeit erst. Also Leben in Kambodscha ist dann doch keine romantische Komödie.
Vlada, was hast du denn speziell bei dieser Geschichte um Sofern gelernt?
Ich habe viel mit dem über Verliebtheit diskutiert und der hatte etwas gesagt, was mich sehr lange beschäftigt hat. Er sagte, so bei euch im rationalen Westen, wo ihr an nichts mehr glaubt, ist die Liebe das Einzige, was heilig ist. Und ich dachte mir, irgendwo stimmt es. Also aus seiner Sicht muss der Westen ja wirklich liebesbesessen erscheinen. So all die Filme und die Lieder und die Bücher über die Liebe.
Also unsere Ersatzreligion.
Ja, genau. Also so die einzig übernatürliche Erfahrung, die uns so bleibt. So, die rationalsten Menschen erhoffen sich zum 6. Mal bodenloses Glück von ihrer einzig wahren Liebe, obwohl die, keine Ahnung, schon 6 Mal geschieden sind.
Hast du denn jetzt ganz am Ende irgendwelche Schlussfolgerungen für dich und dein Leben daraus gezogen?
Na, für mich persönlich vielleicht nicht. Ich halte Verliebtheit immer noch für ein wunderbares Gefühl. Aber ich habe auch verstanden, dass die Menschen in anderen Ländern uns eben nicht unbedingt um diese freiheitliche, romantische Liebe beneiden. Also viele finden es auch gefährlich, Beziehungen auf Leidenschaft bauen zu lassen. Die ist ja total unbeständig. Und bei uns ist irgendwie die Liebe so ein bisschen wie ein Feuerwerk der Gefühle. Und in Kambodscha ist die Liebe so mehr überlebensnotwendig. Die ist eher so eine Feuerstelle im Winter, ohne die man erfriert.
Vlada Kolosova war das für die 100 über Liebe mit ihrer Geschichte vom verliebten Mönch. Kurt Tucholsky, kennt ihr vielleicht, war Schriftsteller, Journalist und Kritiker. Und der war auch ein Meister im kleine Briefchen schreiben. Zumindest hat er seine angebetete Mary Gerold so herumgekriegt. Wahrscheinlich wollte Kurt Mary in dem Moment also wirklich mehr als alles andere auf der Welt. Und Mary, die wollte wenig später auch ihn. Aber dann wurde es kompliziert. Und später auch ziemlich tragisch. Schlechtes Timing. Kurz vor seinem Tod schrieb Kurt seiner Mary den traurigsten und ehrlichsten Liebesbrief aller Zeiten. Julia Roche hat ihn mitgelesen.
Ich befinde mich augenblicklich im Felde, wie man zu sagen pflegt, und versehe meinen Dienst zur Zufriedenheit meiner Vorgesetzten.
Im November 1917 hängt Kurt Tucholsky in Lettland fest. Er ist in Auts stationiert, eine Kleinstadt so 100 Kilometer südwestlich von Riga. Seine Kameraden liegen in den Schützengräben, sie schießen und sterben für das Vaterland. Und Kurt, der kämpft mit Worten. Er hat sich mit dem Krieg arrangiert, leitet eine Bibliothek und schreibt ab und an Artikel für eine Feldzeitung. Der Krieg widert ihn eigentlich an. Jahre später wird er den Satz prägen, Soldaten sind Mörder. In Auts ist Kurt gerade mal 27 Jahre alt und er hat nur ein Ziel, irgendwie diesen Scheißkrieg hinter sich bringen. Dann sieht er sie, 19 Jahre alt, blond, sehr helle Augen, volle Lippen, ein bisschen Babyspeck im Gesicht. Und er weiß sofort, die will ich. Mary Gerold ist eine von 200 jungen lettischen Frauen, die das deutsche Heer unterstützen sollen. Kurt grüßt, zieht den Hut und sagt,
komm her.
Und sie schaut weg und schreibt in ihr Tagebuch.
Ich war baff und kümmerte mich nicht um ihn.
Bei einem zufälligen Treffen in der Bibliothek schiebt Kurt Mary einen kleinen Zettel zu.
Man ist begierig, die Stimme noch einmal länger und ausführlicher zu hören und bittet um Benachrichtigung, ob man sie heute Abend um 7 Uhr zu ein klein wenig Sekt erwarten darf. Mit einem schönen Gruß in ein paar lustige Augen.
Mary lässt das erste Date platzen. Zuerst will sie wissen, wer dieser Typ überhaupt ist. Sie erfährt, er heißt Kurt Tucholsky, ist Schriftsteller, Journalist, hat promoviert und vor 5 Jahren einen kleinen Bestseller veröffentlicht. Reinsberg, ein Bilderbuch für Verliebte, hieß der. Einen Tag nach dem verpatzten Date probiert Kurt es noch einmal.
Mein sehr verehrtes, gnädiges Fräulein, ich weiß sehr wohl, dass der kleine Zettel für geordnete Verhältnisse eine Unmöglichkeit war. Dass es nicht angeht, einer Dame zu winken, so wie der Großsultan seiner Favoritin das seidene Taschentuch zuwirft. Und so bitte ich Sie denn, mir heute Abend zu erlauben, Sie zu fragen, ob Sie dem festen, aber bösen Vorsatz, heute Abend ganz und gar solide zu sein, nicht für 20 Minuten untreu sein wollen. Der Bekannte, Unbekannte.
Es ist dunkel. Nebelschwaden ziehen durch Auts. Die Schützengräben und die Kanonenschüsse sind in Hörweite. Mary und Kurt gehen friedlich spazieren. Sie verstecken sich im Nebel. Mary meidet jede Berührung. Und Kurt kämpft ab sofort nur noch um sie.
Ich habe, soweit das in der Dunkelheit möglich war, erkannt, Temperament. Kein Blut in den Adern, sondern Gott sei Dank endlich einmal Champagner. Kribbelnde Nerven, Gefühl für Rhythmus. Sie tanzen gut. Und im Ganzen jemand, der nicht den üblichen Liebhaber verdient, der nach der ersten Nacht sagt, na mein Kleinchen, ich möchte gerne lernen, sie zu lieben.
Geht ganz schön aufs Ganze, der Kurt, denke ich mir. Wie reagiert Mary darauf? Sie bleibt kühl, aus Sicherheitsgründen. Und ist wahrscheinlich auch ein bisschen beeindruckt von diesem Mann, der so schön schreiben kann. Und Kurt schreibt weiter. Briefe, Notizen, Gedichte. In den Briefen erfindet er Kosenamen für Mary. Wenn er sie direkt anspricht, schreibt er, wie für einen Mann, statt du.
Lieber Mats, Onkel Rotbart, liebes Matzlein, du sitzt ganz brav in deinem Mätzchen, Malchen, Obermeli, lieber Dicker, du gutes Mondkalb, Zentralsonnenfingerchen.
Mary hat Angst, dass sie nicht die Einzige und vor allem nicht die Erste für ihn ist. Sie ahnt, der Kurt hält es nicht lange alleine aus. In Berlin hat er eine Verlobte, von Mary wünscht er sich,
dass zwischen ihnen der Schleier fällt. Man kann ihn immer wieder aufheben, also nicht auf der Straße zärtlich sein. Aber der Mensch kann dem anderen nicht im Zylinder nahe treten.
2 Monate nach den ersten schüchternen Blicken. Draußen ist es eiskalt, drinnen knistert der Kamin.
Und unsere Lippen fanden sich und unsere Herzen schlugen im gleichen Rhythmus.
Endlich ist er da, der perfekte Moment für die junge Liebe. Leidenschaft und Lust, ach, ist das schön. Es folgen ein paar wunderschöne Monate in Lettland. Bis Kurt abkommandiert wird. Er verbringt die letzten Kriegsmonate in Rumänien. Dann geht er nach Berlin, arbeitet für Zeitungen. Er arbeitet viel, schläft wenig, verdient mal mehr und mal weniger Geld. Mary und er schreiben sich fast jede Woche. Er will sie nach Berlin holen, aber erst, wenn er genug Geld verdient. Seine Verlobung hat er gelöst. Dafür hat er in Berlin gerade Sex mit einer anderen Ex. Else Weil, eine Freundin aus Studienzeiten. Mary liebt er parallel und postalisch.
Er ist doch die einzige Frau, mit der man zusammenleben möchte. Ich küsse ihn. Ganz lange. Beinahe so lange, wie wir auseinander waren. Aber das geht nicht. Denn das war eine Ewigkeit. Und soll keine mehr sein. Sein Nungo. Was mich stört, das ist einfach, dass ich immer noch nicht sagen kann, komm her. Dass ich dir immer noch nicht das Heim bieten kann, in dem du dich wohlfühlst.
Mary ist vor den russischen Truppen nach Riga zu ihrer Mutter geflohen. Sie muss hungern und schlägt sich ein Jahr lang irgendwie durch.
Alles hatte eine Flinte, lief, erteilte Befehle und bereitete sich zum Straßenkampf vor. Da begriff ich zum ersten Mal, wie man es fertigbringen kann, in den Kampf zu ziehen und Menschen zu töten. Dass man alles Mitleid vergisst und über Leichen steigt, ohne zu schaudern.
Kurt zögert. Glaubt, er habe nicht genug Geld. Im Winter 1919 schließt Mary sich den abrückenden deutschen Truppen an und flieht in Richtung Westen. Zu Fuß, viele Kilometer am Tag. Und Kurt schreibt, endlich:
Ich meine, das geht nun nicht mehr. Komm her. Was Berlin angeht, die Verhältnisse haben sich etwas geklärt. Verhungern wirst du nicht.
Am 6. Januar 1920. Fast 2 Jahre nach dem letzten Kuss am Bahnhof in Autz und 3 Tage vor Kurts 30. Geburtstag kommt Mary mit dem Zug in Berlin an. In einem Hollywood-Film käme jetzt der Moment, wo der Geliebte am Bahnhof steht, mit Blumen in der Hand. Mann und Frau fallen sich in die Arme und der Rest spielt sich hinter verschlossenen Türen ab. Aber Kurt kommt nicht. Mary kämpft mit ihrem Koffer und nimmt ein Taxi. Dann steht sie vor seiner Tür. Sie wartet kurz, klingelt. Als er öffnet, stehen sich da 2 Fremde gegenüber. Kein Liebespaar. Kurt und sie schlafen in getrennten Räumen. Am nächsten Morgen bekommt sie zur Begrüßung eine Postkarte.
Guten Morgen, Mätzchen. K.
Mary mietet sich anderswo ein. Und Kurt schreibt Briefe. Liebe geht nur mit Distanz. Am 16. Februar 1920, 5 Wochen nach ihrer Ankunft, macht er Schluss.
Es ist, wie wenn eine Glaswand zwischen uns ist. Und ich kann sie nicht brechen. Ich sehe hier nun gar keinen Ausweg. Ich muss es und dich gehen lassen.
2 Jahre warten und dann das. Ich wäre jetzt gerne Marys Freundin. Ich würde sie in den Arm nehmen und ihr sagen, das wird schon wieder. Und dann würde ich mich mit ihr betrinken. Aber Mary hat niemanden in Berlin. Sie ist allein. Einen Tag nach der Trennung schreibt sie einen herzzerreißenden Brief an Kurt.
Ich halte es nicht mehr aus. Ich schäme mich nicht, es zu gestehen, dass ich so ein schwaches, hilfloses, zitterndes Wesen bin. Warum denke ich in jedem Atemzug nur an ihn?
Das Problem ist banal. Mary kann Kurt nicht geben, was er dringend braucht. Berührung, Zärtlichkeiten, Haut, Lust. Es fehlt einfach der Klebstoff, der frisch Verliebte zusammenhält.
Ich bin nicht zärtlich, hat er gesagt. Wenn er sehen könnte, wie hingebend und nur für ihn lebend ich in meinem Inneren bin, vielleicht hätte ich es auch äußerlich gelernt, wenn er etwas mehr Geduld mit mir gehabt hätte.
Marys Brief landet ungeöffnet in einer Schublade. Kurt liest ihn nicht mal mehr. Und keine 3 Monate nach der Trennung von Mary heiratet er seine Jugendliebe Else Weil. Mary erfährt davon aus der Zeitung.
Vielleicht hat er geheiratet, weil er die Leere nach unserem Auseinandergehen nicht ertragen hat. Ach, es gibt dafür so viele Gründe. Ob er glücklich ist?
Um Marys Frage zu beantworten, nein, Kurt ist nicht glücklich. Im Spätsommer begegnen sich die beiden zufällig auf der Straße. Und das ist wieder einer dieser Momente. Er ist fast so perfekt wie der erste Kuss.
Zum ersten Mal seit damals haben wir länger als 2 Minuten miteinander gesprochen. Und es ist noch da. Ich denke, es ist das Schlimmste passiert, was geschehen kann. Eine stecken gebliebene Liebe. Eine, die nicht zu Ende geliebt ist.
Ob wir noch einmal zusammenkommen?
Kurt weiß wieder, was er will. Mary. Er schickt Blumen, Grüße, Ehe hin oder her. Er hat jetzt nur noch eine Sorge, dass Mary einen anderen findet.
In deinem Brief stand, ich fuhr mit einem Freund. Es ging mir ganz durch. Wahrscheinlich hatte es nicht die Bedeutung, die die deutsche Umgangssprache dem Wort beilegt. Wahrscheinlich hieß es nur Bekannter. Hieß es doch nur Bekannter. Es war mir scheußlich. Einen Freund? Einen, der liebt? Es ist nichts vorüber.
Kurt ist verheiratet. Er begehrt eine Frau, die er ein halbes Jahr zuvor verlassen hat. Und er ist krankhaft eifersüchtig. Ich würde Mary raten, lass es. Der will immer nur das, was er gerade nicht haben kann. Sobald er dich hat, ist er schon wieder satt. Aber Mary würde das nicht hören wollen. Kurt verlässt seine Frau. Die beiden werden 3 Jahre nach der Hochzeit geschieden. Und Kurt hat einen neuen Job. Im April 1924 zieht er als Zeitungskorrespondent nach Paris. Ein Traumjob. Zum Abschied schenkt er Mary ein Türschild. Mats Tucholsky steht da drauf.
Ja, ich will.
Ja, ich will.
Mary und Kurt kennen sich seit 7 Jahren. Sie haben sich hunderte Briefe geschrieben. Und am 30. August 1924 endlich geheiratet. In einem Standesamt in Berlin. Mary will jetzt glücklich sein und endlich diese eine Liebe genießen, für die sie 7 Jahre lang gekämpft, gelitten und geheult hat. Sie zieht nach Paris zu Kurt und schnell wird klar, Mary und Kurt haben mal wieder den richtigen Zeitpunkt verpasst. Während sie sich nach Händchen halten, spazieren gehen und Sightseeing sehnt, sitzt Kurt am Schreibtisch und hat keine Zeit für seine Frau. Sie kümmert sich also um den Haushalt, checkt die Finanzen und Kurts Post. 1925 schreibt er 208 Texte. Mary verwaltet das Geld, das Kurt im großen Stil wieder ausgibt. Die Traumfrau und Brieffreundin wird Haushälterin. Kurt kann ohne sie nicht überleben und mit ihr nicht leben. Wenn er reist, was er häufig tut, ist er oft allein unterwegs. Mary bucht die Fahrkarten. Im Dezember 1926 verbringen Kurt und Mary ihre letzte Nacht im gemeinsamen Bett. Dann geht er nach Berlin. Er soll Chefredakteur der Weltbühne werden. Beziehungsstatus kompliziert. Kurt und Mary sind verheiratet, leben in unterschiedlichen Städten und sehen sich kaum. Kurt hat natürlich schnell eine Affäre in Berlin. Mit Lisa Matthias. Sie ist wie er Journalistin. Die beiden verreisen zusammen, haben Spaß miteinander. Fast 5 Jahre lang hält diese Beziehung. Lisa Matthias inspiriert ihn zu seinem größten Romanerfolg, Schloss Gripsholm. Mary erfährt erst Jahre später davon. Im November 1928 verlässt sie Paris.
Lieber Nungu, immer wieder setzt sich einer seit 11 Jahren in den Zug und fährt fort. Und immer wieder blutet es von Neuem. Ist sein Beuteltier, geht fort auf zitternden Beinen und hat Angst vor dem Leben und vor den fremden Menschen und vor dem Alleinsein. Es war zu groß und zu schön, als es anfing, um es hässlich enden zu lassen. Seine Meli.
Kurt und Mary sehen sich nie wieder. Er wird krank, bekommt eine chronische Nasen- und Stirnhöhlenentzündung. Im Januar 1930 geht er nach Schweden ins Exil. In Deutschland wird er als Volksverräter beschimpft. 1933 lassen sich Kurt und Mary scheiden. Sie heißt jetzt wieder Gerold. Den Namen Tucholsky kann sie unter den Nationalsozialisten nicht tragen. Im November 1935 schreibt Kurt einen letzten Brief an seine Ex-Frau. Er ist da schon schwer krank. Nach Deutschland kann er nicht mehr zurückkehren. Auf dem Umschlag notiert er:
Sollte er verheiratet oder ernsthaft gebunden sein, so bitte ich ihn, diesen Brief ungelesen zu vernichten. Liebe Maler, hat einen Goldklumpen in der Hand gehabt und sich nach einem Rechenpfennig gebückt. Hat nicht verstanden und hat Dummheiten gemacht. Hat zwar nicht verraten, aber betrogen und hat nicht verstanden. Ich weiß, was ich in ihm und an ihm beklage. unser ungelebtes Leben. Wäre die Zeit normal und ich auch, so hätten wir jetzt ein Kind von, sagen wir, 12 Jahren haben können. Und was mehr ist, die Gemeinsamkeit der Erinnerung. Wenn Liebe das ist, was einen ganz und gar umkehrt, was jede Faser verrückt, so kann man das hier und da empfinden. Wenn aber zur echten Liebe dazukommen muss, dass sie währt, dass sie immer wieder kommt, immer und immer wieder, dann hat nur einmal im Leben geliebt, ihn. Will ihn um Verzeihung bitten. Hat nicht verstanden. Wünscht ihm alles, alles Gute und soll verzeihen. Nungo.
Am 21. Dezember 1935 stirbt Kurt Tucholsky. Er hat eine Überdosis Schlafmittel genommen. Kurt hat Mary in seinem Testament zur Alleinerbin gemacht und mit seinem Abschiedsbrief hat er sie letztendlich verzaubert. Mary wird Kurt nie wieder loslassen. Sie bleibt seine Gefährtin. 1954 nimmt sie sogar seinen Nachnamen wieder an. Mary Tucholsky. Sie verwaltet nach dem Krieg Kurts Nachlass, publiziert seine Bücher. Über ihre Ehe und die Liebe zu dem Mann wird sie nie öffentlich sprechen. Als sie mit 89 Jahren stirbt, legt man ihr das Buch »Unser ungelebtes Leben« in den Sarg. Darin sind all die Briefe, die Kurt ihr je geschrieben hat. Auch der letzte.
Kurt und Mary. Ihnen war vieles vergönnt, aber nicht eine unkomplizierte Liebe. Die war sogar ziemlich kompliziert. Und das ist ja eigentlich auch so der Titel unserer Sendung. Und dahin geht es ein bisschen in die Richtung. Aber Julia Rosch bei mir im Studio, wir beide sind uns einig, das muss gar nicht so sein. Jetzt zum Beispiel mal auf Kurt. Ne? Angenommen, der würde jetzt heute hier bei uns, unter uns leben. Ne? Der hätte ja jetzt auch ganz andere Möglichkeiten. Vielleicht war das jetzt damals auch nur so kompliziert, weil er diese Briefchen schreiben musste und nicht WhatsApp. Kein Tinder hatte, nichts von diesen ganzen digitalen Anbahnungstechniken. Vielleicht hätte ihm das ja total gut gefallen und Kurt und Mary hätten ein gutes Leben gehabt, oder?
Ich glaube, gefallen hätte ihm es auf jeden Fall. Also bei Tinder hätte er ja ganz viele verschiedene Frauen kennenlernen können, das fand er ja gut. Und bei WhatsApp hätte er ihnen halt dann seine Briefchen schreiben können, aber auch so impulsiv und so fort.
Der hätte Emojis benutzen können.
Genau, Emojis, also das, den knallenden Sektkorken zum Beispiel, den hätte er gemocht. Oder die Tänzerin, die hätte er, glaube ich, gerne auch verarbeitet. Oder kleine Tiere zur Ansprache der Frauen, ne? Lieber Mungo oder so, dann so ein kleines Tier dazu. Oder mein Tigerchen oder so hätte
kann,
er irgendwie.
Kann auch schrecklich in die Hose gehen, oder?
Ja, ich glaube, er hätte da schon geguckt, dass er nicht zu platt wird. Also muss man halt bei den Emojis aufpassen. Er hätte bestimmt auch die sexuell konnotierten Emojis gerne benutzt. So ganz ohne Worte, dann einfach nur eine Banane und für sich geschickt. Oder genau, oder einfach ganz viele Auberginen.
Diese Anbahnung ist ja die eine Sache. Jetzt habe ich Briefchen geschrieben und jetzt wird man sich dann klarer und vielleicht kann man WhatsApp dann so benutzen, um die Flamme so ein bisschen da hochzuhalten. Aber dann geht es ja im Prinzip weiter. Ich muss ja jetzt irgendwie, Liebe ist ja der nächste Schritt dann. Also und wie kriege ich das hin, dass das nicht so kompliziert wird?
Anrufen.
Weniger Emojis, weniger WhatsApp, weniger Briefchen.
Genau, nicht so viel schreiben, sondern hingehen und reden. Anrufen, sprechen, klar machen, was ist. Ich glaube, wenn man...
Klingt erstmal einfach.
Ja, nee, es ist auch schwer. Anzurufen, das kostet richtig Überwindung manchmal. Da hat man dann eher mal so eine dumme Nachricht abgeschickt, wo man immer sich so alles offen hält, ne? Ja. So nach dem Motto, könnten uns sehen, aber muss auch nicht.
Ja, und du
dabei
gibst dem anderen total
denkt
viel
man
Zeit,
sich so,
auch wieder so ambivalent zu sein, ne?
Genau.
Während du hingegen beim Gespräch auch schon irgendwie, da tickt die Uhr. Da muss jetzt auch gleich mal eine Antwort kommen.
Ja, einfach sagen, was ist, anstatt sich so zu verstecken vor dem anderen und vor sich selbst.
Das wäre eine Möglichkeit. Und wenn ich dann irgendwie weiter so aber in die Liebe reingehe, dann ja, wird das ja schwierig halt so auch mit der Kontrolle.
Naja, erstmal reingehen heißt ja auch ehrlich sein, ne, zu sich selber und sagen, ich habe mich jetzt verliebt. So, da können einem Freunde bei helfen. Die können sagen, ey, du bist doch verliebt. Was, ich? Nee, niemals. Ach so, doch. Okay. Ja, und dann irgendwann Kontrollverlust.
Dann hilft es alles nichts mehr. Dann ist es vielleicht eher schädlich, wenn man dann denkt, man könnte jetzt irgendwie noch die Sachen irgendwie so steuern. Dann heißt es irgendwie keine halben Sachen und durch. Dann bist du aber auch verletzlich.
Genau, das ist ja das Ding bei der Liebe. Die Liebe ist ja das einzige Gefühl eigentlich, die uns so verletzlich auch zurücklässt irgendwie, weil wir uns halt auf eine Art, sind wir halt abhängig vom anderen, von dem, was der denkt, was der sagt, was der fühlt. Und unser Wohlbefinden ist auch davon abhängig. Und Ich glaube, wenn man da ist, ist ein ganz gutes Zeichen dafür, dass Liebe da ist. Was halt manchmal vielleicht bleibt es dann auch ein bisschen kompliziert.
Die 100, es geht um Liebe, ziemlich kompliziertes Thema. Und heute geht es eben auch darum, dass du da wenig kontrollieren kannst, weil eben in diesem ganzen Universum Liebe total viel vom Zufall abhängt. Wenn Nicht-Liebe eine Aneinanderreihung von eben nicht genutzten Chancen ist, dann ist Liebe eben das Gegenteil. Und die Geschichte von Marc und Gabi und wie die sich kennengelernt haben, die erzählt viel von diesem kurzen Moment, wo du einmal eben nicht an die Folgen denkst, wo du es einfach tust. Marcs Freund hat die Bremse damals gedrückt. Und Gabi, die hat das westdeutsche Nummernschild gesehen und dann sowas gedacht wie, what the heck, das machen wir einfach. Und es ist gut so. Denn so entstand eine großartige Liebesgeschichte, mitten im Kalten Krieg. Kerstin Zilm.
Ich erinnere mich noch genau daran, ich war damals Statist im Theater Weimar, um ein bisschen Geld zu verdienen als Studentin nebenbei. Und da bin ich mit dem Bus gefahren von Weimar nach Jena und der Bus hatte Panne.
Das ist Gabi. Ich treffe sie in Los Angeles. Da arbeitet sie inzwischen als Übersetzerin und Dokumentarfilmerin. Damals hat sie sich mit 6 anderen an den Straßenrand gestellt und getrennt. Der Panne nähern sich in einem Minivan 2 junge Texaner auf dem Weg von Schweden nach München. Mark und sein Freund Terry aus Dallas sind mit Transitvisa auf dem Weg ins Hotel International in Jena. Da entdeckt Mark die Tramper.
Er sagt, ach guck mal hier, alle die DDR-Leute.
Terry, der mutigere von beiden, schlägt vor, anzuhalten.
Er sagt, nein, geh durch, ist nicht erlaubt, es ist illegal, es ist nicht ein good idea. Er sagt, die Bremse, alle rein, kommen Sie rein, kein Problem, wo gehst alle?
Auf einmal hielt er dieser Minibus an. Er sagt, Mensch, das ist mit einem westdeutschen Nummernschild. Da müssen wir erst mal sehen, ob wir da mitfahren können, ist eigentlich nicht erlaubt. Und er sagt, what the heck, warum, machen wir einfach.
Erst ist es still im Auto, dann beginnt Mark zu reden, auf Englisch. Er ist sicher, die Tramper werden nichts verstehen. Niemand in der DDR hat bisher mit ihnen Englisch gesprochen. Die Grenzbeamten nicht, die Polizisten nicht, auch nicht Tankwarte, Rezeptionisten oder Kellnerinnen. Also redet Mark über die sonnengebräunte Studentin im rosa Einteiler auf dem Rücksitz. Über Gabi.
Ich habe zu meinem Freund gesagt, hast du geguckt, die Dame in der Rosa? Er sagt, nicht schlecht, aber haarige Beine, Gott, was ist los mit das? Und I said, yeah, check out the hairy legs in English. She said, oh, you speak English, du sprichst Englisch. I said, oh Gott, sie hat gehört, meine, es ist schlimm, you know. Und mein Gesicht war rot und sie war kein Problem. Sie sagt, oh, wir können Englisch sprechen, super.
Gabi studiert Englisch. Noch nie hat sie mit einem Muttersprachler geredet. Ihre Vorstellungen von Texas kommen aus dem Westfernsehen, von Dallas und J.R. Ewing. Marks Bemerkung über ihre unrasierten Beine findet sie eher lustig. Sie freut sich vor allem, dass sie alles verstanden hat.
Das erste Mal überhaupt einem Amerikaner zu begegnen als Ostdeutsche, war sowieso schon ein Traum. Das hat mich so gefreut, dass ich endlich mal mein Englisch anwenden konnte, obwohl es voller Fehler war, aber trotzdem konnte ich erst mal sprechen.
Die Texaner laden Gabi zum Essen ein, ins feine Café Prag. In dem speisen fast ausschließlich Ausländer, die harte Währung zum Bezahlen mitbringen.
An diesem Abend war ich so aufgeregt, da habe ich dann mein Rotweinglas umgeschüttet beim Essen. Auf Marks Beine. Und ich bin ganz knallrot geworden, weil war mir so peinlich. Und dann darauf später hat er sein Rotweinglas umgeschmissen auf meine Beine. Und sein Freund hat so geschmunzelt und hat gesagt, oh, was ist denn jetzt los? Und ja, irgendwas hat er gefunkt.
Spät abends bringen die beiden Amerikaner die Ostdeutsche nach Hause. Allerdings nicht bis zur Tür. Niemand im Viertel soll sehen, mit wem sie am Abend zusammen war.
Damals war ja die Stasi sehr aktiv und man hatte immer diese Angst, dass jemand jemanden folgt. Und das war auch schon zu Studentenzeiten so, dass jemand in der Studentengruppe in der Stasi gearbeitet hat. So haben sie mich an der Ecke abgesetzt und mich umarmt und auf Wiedersehen gesagt. Wir haben uns Adressen ausgetauscht und dann bin ich einfach schnell nach Hause gerannt.
Am nächsten Tag fährt Gabi mit Freunden in den Urlaub, nach Ungarn, an den Balaton. Mark und Terry machen sich auf den Weg nach München. Ihr Visum ist nur noch diesen Tag gültig. Zurück in Texas wird Mark klar, es ist etwas passiert zwischen ihm und der fröhlichen Tramperin mit den unrasierten Beinen.
Leute immer fragen, ist es möglich, dass man fällt in Liebe in den ersten Moment? Ja, ist wahr. Das ist möglich.
Aber was soll er tun? Fast 10.000 Kilometer entfernt von Jena und mit lauter Vorurteilen im Kopf. Marks Vater hat beim FBI gearbeitet und immer furchterregende Geschichten erzählt von Unterdrückung, Bespitzelung und schlimmen Menschen auf der anderen Seite des eisernen Vorhangs. Seine Gefühle für Gabi sind verrückt und gefährlich.
Nein, ich habe nicht daran geglaubt, dass wir uns jemals wiedersehen. Aber ich habe gedacht, ich schicke einfach mal einen Brief.
Einen Morgen, mein Briefkästen ist ein Brief, mit Briefmarke aus DDR. Ist ein Brief von Gabi. Er hat geöffnet und er sagt, lieber Mark, vielen Dank für das schöne Essen, war toll zu treffen. Und ein Foto, ein schwarz-weißes Foto von der Gabi. Schönes Foto. Ich sagte, okay.
Ich glaube, eine Woche darauf kam ein Anruf von Mark und er hat gesagt, dass er unbedingt wiederkommen möchte. Und ich musste aber erst in die Kartoffelernte als Studentin. Und das war für 3 Wochen. Dann habe ich gesagt, komm einfach dann im Oktober, wenn die Kartoffelernte vorbei ist. Und also dann nochmal, haben wir geplant, dass er nochmal kommt.
Und so beginnt ihre Fernbeziehung, für die Mark Grenzkontrollen, Zwangsumtausch und ständige Bespitzelung in Kauf nimmt, während Gabi ihr Studium aufs Spiel setzt.
In dem Hinterkopf hat man natürlich immer das Angstgefühl, wenn uns jemand erwischt, dass wir zusammen sind, dass ich dann einfach rausgeschmissen werde von der Universität. Da war ich einfach super vorsichtig. Also wenn Mark dann wieder kam, um uns zu besuchen, haben wir uns heimlich getroffen oder wir haben uns dann in Weimar getroffen und ich habe mich dann einfach auf den Hintersitz gelegt mit einer Decke drüber und wir sind dann einfach so durch die Stadt gefahren, damit mich niemand sieht. Also ich hatte immer noch die Angst und habe es auch niemandem gesagt, dass ich jemanden kenne, der aus Amerika ist.
Mark lernt die Regeln. Er versteckt sein auf dem Schwarzmarkt umgetauschtes Geld bei der Einreise in den Socken. Er hat immer einen Beutel dabei, falls es irgendwo etwas Besonderes zu kaufen gibt, wie Eier, Obst oder frisches Brot. Er wird einen Nachmittag lang von Grenzbeamten schikaniert, weil er seinen Pass verloren hat. Er gewöhnt sich daran, dass die Stasi ihre Briefe öffnet und dass Gabi ihn wie Luft behandelt, wenn sie im Park an ihm vorbeigeht.
Im Hinterkopf hatte ich immer das Gefühl, ich weiß nicht, ob er das alles durchsteht, immer wieder zu kommen und das über mehrere Jahre hinweg, weil ich wollte doch mein Studium erst beenden. Ich wollte nicht einfach weg. Man konnte einen Ausreiseantrag stellen, wenn man wollte. Aber ich war so jung und ich meine, gleich weggehen in dem Alter, ich hatte da doch ein bisschen Angst. Das war mir alles zu neu.
Mark ist geduldig, lernt Deutsch, besorgt sich eine Arbeitsgenehmigung für Westdeutschland. 1988 zieht er um nach Frankfurt am Main, damit er Gabi öfter besuchen kann. Er kann sich vorstellen, in der DDR zu leben. Ihm gefällt unter anderem, dass es dort nicht immer um Geld und Profit geht.
Die große Ding auch war, es war ein Abenteuer. Ich war sehr überrascht, dass alles, das ich habe gehört von meinen Eltern, von allen die Westdeutschen, es war schön. Die Leute waren sehr nett. Es war anderes.
Mark macht Gabi einen Heiratsantrag. Sie sagt, sie sei noch nicht so weit. Gleichzeitig bewegt sich Geschichte in Riesenschritten voran. Glasnost und Perestroika sind in aller Munde. US-Präsident Ronald Reagan fordert den sowjetischen Generalsekretär auf, die Mauer einzureißen. In der DDR bilden sich Zellen offenen Widerstands. Eine Kommilitonin von Gabi stellt einen Heirats- und Ausreiseantrag und sie fliegt nicht von der Uni. Das ermutigt Gabi, es auch zu versuchen.
Das war im Januar 89. Und da habe ich einfach Mark ein Telegramm geschickt nach Frankfurt und habe gesagt, ich bin jetzt bereit.
Dieser Brief kommt, ich habe den Brief gelesen und sie sagt, ich möchte heiraten, komm. Ich sagte, oh was? Das war die echte Wende.
Marks Eltern warnen, du kannst doch keine Kommunistin heiraten. Gabis Eltern jammern, das wird nur Probleme bringen. Trotzdem füllen sie gemeinsam alle Papiere aus und warten ab. Währenddessen öffnet Ungarn seine Grenze. Flüchtlinge stürmen die Botschaft in Prag. Gabis beste Freundin verschwindet, ohne sich zu verabschieden. Mark fotografiert viel. Er ist fasziniert von den Veränderungen. Aber sie wollen nicht zu sehr auffallen, während die Anträge bearbeitet werden und Gabi weiter studiert. Im August können sie endlich heiraten. Jetzt stellt sich die Frage, in der DDR bleiben oder ausreisen.
Ja, Mark wollte gerne da bleiben und ich nicht, weil man wusste ja nicht, ob eine Entscheidung wieder rückgängig gemacht wird. Man war total der Willkür ausgesetzt. Man hat es ja gesehen, wie es in China war im Juni 89, ne, als die Studenten protestiert haben. Und das Gleiche hätte in der DDR auch passieren können.
Mitte Oktober kommt endlich die ersehnte Nachricht. Sie können die DDR verlassen, haben 2 Tage zum Packen und 1 Tag für die Ausreise. Kleidung, Bücher, Porzellan und ein paar Erinnerungsstücke füllen Marks Mietwagen.
Ja, meine Geschwister waren alle da, meine Eltern, und wir haben dann uns verabschiedet und war natürlich sehr traurig, weil wir nie wussten, ob wir uns jemals wieder sehen würden. Ne? Ich erinnere mich noch, meine Schwester hatte so eine weiße Bluse mit so Luftballons und drauf gestickt. Ja, mit einem Clown und Luftballons, und das war so ihre Lieblingsbluse, und hat gesagt, nimm die mit, das ist für dich, und da wirst du mal an mich denken, wenn du die trägst. Und das war sehr emotional.
Die Autobahn Richtung Grenzübergang Herleshausen ist gespenstisch leer. Die Beamten kontrollieren nur einen Karton. Dann rollen Gabi und Mark in den Westen.
Ich sagte, Gabi, du bist frei. Du bist frei jetzt. Und er hat gedacht, like, you know, Champagne, Sekt oder Feuerwerken, alles. Aber sie was just, hat so viel Angst. Just guckt auf die Auto und looked.
Ach, ich weiß gar nicht. Es war einfach überwältigend. Ne? Also dann über die Grenze weg und irgendwie war das so ein kleiner Schock. Ich hätte was ganz anderes erwartet, glaube ich.
Sie halten an der ersten Raststätte. Da sitzen Männer beim Bier an der Bar und spielen Videopoker.
Du warst ein bisschen enttäuscht, glaube ich.
Ich war enttäuscht, ja. Ich hatte mir auch was ganz anderes vorgestellt. Die Häuser sahen auch so aus wie die in der DDR, aber die waren natürlich besser angemalt und hatten mehr Farbe. Aber im Prinzip war es nicht ganz anders irgendwie. Leute waren leider nicht so nett.
Mark will von Frankfurt aus für US-Fernsehsender arbeiten. Weil er Verbindungen in der DDR hat, Mentalität und Geschichte kennt, ist er plötzlich sehr gefragt. Doch Gabi will weg aus Westdeutschland.
Ich war nun DDR-Bürger und Flüchtling. Und wenn man mich gehört hat, wie ich nun mit meinem türkischen Akzent spreche, wusste man es sofort, dass ich aus der DDR war. Und war schwierig. Eine Arbeit zu finden war total schwer. Also mit meinem Abschluss als Lehrer, Russisch, Englisch, wollte keiner. Angeboten hatte man mir vielleicht Arbeit an der Rezeption im Hotel. Das könnte ich vielleicht versuchen.
Gabi war nicht Freude. Er hat gesagt, Gabi, komm, 1 Monat, 6 Monaten. Wir sehen, was ist los. Ich kann arbeiten, hier ist super. Und war ganz interessant. So, sie sagt, nein, ich kenne nicht Leben wie das hier. Wir gehen weg oder ich gehe back zu meinen Eltern.
Ja, war so enttäuscht, ne, und hat mich auch irgendwie deprimiert. Und habe gesagt, jetzt gehen wir einfach nach Amerika, habe deine Eltern nie getroffen. Wir packen einfach alles ein und wir haben ein One-Way-Ticket gekauft mit 9 Koffern zum Flughafen und sind nach New York geflogen. Das war 1 Woche später im Prinzip.
Von New York geht es weiter nach Dallas. Sie kommen an mit Gepäck und $220 in der Tasche.
Ein paar Tage später, wir waren in unser geborgt VW und wir fährst und die Radio kommt, die Mauer ist weg.
Ich konnte es einfach nicht glauben.
Wir gehen in die Bar, der große Farbe Fernsehen, und sehen die Leute tanzen auf der Mauer und die Nacktrichten und kann nicht vergessen. Occasionally they shout, die Mauer muss weg, the wall must go.
Thousands and thousands of West Germans. Wir konnten es einfach nicht fassen. Wir konnten es nicht fassen und haben meine Eltern gleich angerufen und es war eine unwahrscheinliche Stimmung. Also ich habe gedacht, oh, wenn wir nur da sein könnten.
Es dauert noch ein Jahr, bis Gabi und Mark zurück nach Jena kommen. Am 3. Oktober 1990 filmen sie Freude, Glück und Erleichterung rund um den Tag der Wiedervereinigung. Heute produzieren sie Dokumentarfilme in Amerika. Gabi hat eine Firma für Übersetzungen und Sprachtraining. Von der Terrasse schaut sie abends über die Lichter von Los Angeles, dankbar und froh.
Und dass man seinem Traum nachgehen kann und man hat eine Chance, man kann machen, was man will im Prinzip. Es hängt nur von einem selbst ab, was man schafft, dass man wirklich frei ist.
Das war die Geschichte von Mark und Gabi, eine Liebe zwischen Dallas und Jena. Kerstin Zilm hat sie erzählt für die 100 über die Liebe. So, das war's. Das waren 100 Minuten zum Thema Liebe hier in 100 bei dir Radio Wissen. Hier noch das Dankeschön an alle, die mitgemacht haben. An Vlada Kolosova über ihre Liebesreise um die Welt und den verliebten Mönch. Und Kerstin Zilm, die die Geschichte von Mark und Gabi erzählt hat. An Monika Ahrens für die Story über Tserezi Karma. Und an Julia Roche für die Geschichte von Kurt und Mary und wie sie den perfekten Moment einfach verpasst haben. Danke an die Redaktion, der geht ebenfalls an Julia Roche, an die Technik, Alex Stojanov, ich bin Stefan Beuting. Und vielleicht wird es ja mit der Liebe weniger kompliziert, wenn mehr davon im Umlauf ist. In diesem Sinne, macht's gut, tschüss.
Die Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.